Mal die Bedeutung der Musik im Kontext christlicher Anbetung. Und wir haben uns in der letzten Stunde im letzten MBS damit beschäftigt, was so der geschichtliche Hintergrund der Pop- und Rockmusik ist, um einfach erstmal einen Eindruck davon zu bekommen, wie wir die Rockmusik und die Popmusik an sich zu beurteilen haben, aber auch, wie die Rock- und Popmusik von solchen beurteilt wird, die eben nicht an Gott glauben, die ungläubig sind, ja, wie die Welt das beurteilt. Also wir haben nicht nur gehört, was an Zitaten, was Gläubige dazu sagen, sondern eben auch, was Ungläubige dazu sagen und wie Ungläubige diese Musik einschätzen. Und wir haben gesehen, dass die Musik oder die Rockmusik, nicht die Musik, aber die Rockmusik eine gewisse Wirkung hat auf Menschen. Und dass es sogar so ist, dass überhaupt Musik eine bestimmte Wirkung hat auf Menschen. Das sehen wir schon auch an so einem Beispiel wie Saul und David, wo David auch dem Saul etwas vorgespielt hat, damit der fremde Geist gewichen ist. Also der König Saul, obwohl er ungläubig war, ja, der hat sich den David geholt, damit er ihn von fremden Geistern befreien könnte. Also wir merken schon, auch wenn wir das Alte Testament nur lesen, dass Musik eine Auswirkung hat auf den Menschen und auf das Gehirn, auf das Herz, auf seelische Bereiche. Das haben wir letzte Mal gesehen, dass die Rockmusik vor allen Dingen einen bestimmten Takt hat, der das Problem ist. Ja, dass dort, wenn es um Viervierteltakt zum Beispiel geht, dass jeder Takt eben gleich lang ist. Und dass wir das motorischen Rhythmus genannt haben. Und es gibt diesen Atemrhythmus oder den atemtechnischen Gesang, der eben nicht, wo jeder Takt gleich ist, sondern wo man den Takt danach bemisst, wie man atmet, wie die Sprache ist. Und das gehört eigentlich zu dem natürlichen Menschen viel mehr dazu. Das ist eine ganz natürliche Weise zu singen, wenn man eben diesen Atemrhythmus folgt. Das kann man dann eben auch anhand von Pulsschlägen, die sind auch nicht immer exakt gleich. Ja, also der ganze menschliche Körper, das kann man auch nachweisen, unterliegt einem ganz anderen Rhythmus als diese Rockmusik. Und das führt aber zu bestimmten Auswirkungen und vor allen Dingen zu berauschenden Auswirkungen. Natürlich nicht, wenn ihr jetzt, gucke ich euch mal junge Leute an, wenn ihr jetzt zu Hause ein bisschen Musik hört, dass dann sofort eine berauschende Wirkung eintritt, wenn ihr Rockmusik hört. Dazu gehört natürlich schon eine gewisse Lautstärke und auch eine gewisse Gruppendynamik und eine gewisse Öffnung, dass man sich diesen Dingen öffnet. Das gehört natürlich schon dazu, um diese berauschenden und tranceähnlichen und ekstaseähnlichen Dinge auch zu erleben. So, und also das war so die berauschende Wirkung der Rockmusik. Und dann haben wir damit geendet, dass jeder eigentlich auch von den jungen Leuten vor allen Dingen ein Wunsch bei uns da ist, irgendwie Gott zu erleben. Man ist gläubig, man hat sich zu dem Herrn Jesus bekannt und man möchte das jetzt auch irgendwie erleben, dass wir unser Leben Gott übergeben haben und auch ganz praktisch erleben, dass Gott wirkt. Und diese Praise and Worship Events, die Veranstaltung, wo also wirklich junge Leute eingeladen werden, wo dann Rockmusik wie in der Welt mit Nebelanlagen, mit Lichteffekten, da wird natürlich auch eine Botschaft verkündigt, da werden auch vielleicht Rollenspiele gemacht, dazu wird direkt eingeladen. Und diese Events oder der Inhalt dieser Events, der kommt jetzt auch immer mehr in die christliche Gemeinde hinein, sodass man das, was eigentlich immer außerhalb der Gemeinde war, jetzt mittlerweile auch hineinkommt in die christliche Gemeinde. Und wenn man dann mit den jungen Leuten spricht, die auf solchen Events waren, wo wirklich auch getanzt wird und quasi wie in einer Disco, dann werden die Arme gehoben, ihr kennt diese Bilder, dann sprechen die tatsächlich davon, ich habe mir das durchgelesen, wenn die hinterher davon berichten, das waren heilige Momente, ich habe Gott erfahren, Gott war spürbar gegenwärtig, der Geist Gottes wehte über das Gelände. Also so wird das von jungen Leuten empfunden. Und ich möchte das mal erstmal nicht verurteilen, weil es, das habe ich letzte Woche schon gesagt, vor einem Monat schon gesagt, dass wenn man das zum ersten Mal erlebt, was das für eine Wirkung, laute Rockmusik für eine Wirkung auf einen haben kann, dann denkt man erstmal, wow, das war, na, man fühlt sich auf einmal eins mit seiner Umwelt und man, man erlebt eine gewisse Befreiung, ja, dass man Raum und Zeit ist irgendwie weg. Ja, und das ist auch, wir haben das auch mit einem Zitat belegt, dass das eben genau die Wirkung ist, dass im Gehirn, heute kann man das alles nachweisen, das konnte man früher nicht, heute kann man das alles nachweisen, dass im Gehirn bestimmte Dinge passieren, dass im Prinzip eine Gehirnshälfte quasi wie so ein Computer runtergefahren wird, da wo das Denken ist, da wo der Verstand sitzt, ja, das wird entsprechend runtergefahren und dann öffnet man sich auch viel eher mal anderen Einflüssen. Und in dem, da wo es herkommt, dieser Rhythmus herkommt, nämlich aus Afrika, da hat man das sogar ganz bewusst eingesetzt, um sich fremden Geistern zu öffnen. Und die Charismatik benutzt das, um sich natürlich den guten Geistern zu öffnen. Ja, aber die benutzen auch diese Rockmusik dafür, um den Menschen vorzubereiten auf die Botschaft, die dann am Ende verkündigt wird. Also so ist das Wirken dieser Musik und dieses Gotteserlebnis, wie gesagt, wenn man das zum ersten Mal erlebt, dann denkt man, wow, was, das habe ich noch nie erlebt. Und das hätte ich gerne mal bei uns in der Gemeinde erlebt. Und zum ersten Mal entdeckt man etwas in sich, was man vorher nicht gekannt hat und nennt das dann, ich habe Gott erlebt. Der Geist Gottes wehte über das Gelände. Und ich kann das verstehen, nur ich kann euch sagen, ich habe das erlebt, ohne an Gott zu glauben. Ja, ich habe Rockkonzerte miterlebt in meiner Jugend, wo ich genau das erlebt habe, aber ohne dass es da um Gott ging. Ja, nur weil das ein tolles Erlebnis war, ist es nicht gleich, dass Gott dahinter steckt. Also es ist, wenn wir das jetzt auf das wenn wir die Rockmusik mit ins Christentum nehmen, dann ist das dann imitiert man eigentlich das, was die Welt kennt. Nämlich sie haben ihre Rockkonzerte, sie haben ihre Nebelanlagen, ihre Lichteffekte, da wird richtig Radau gemacht und richtig auch Krach gemacht. Ja? Und das möchte man jetzt irgendwie, weil das eben so ein cooles Gefühl ist, möchte man das rüberbringen auch zu den Christen und dann macht man das einfach mit einer christlichen Botschaft, mit christlichen Texten und das sind auch oftmals ganz ernsthafte Leute, die da einen guten Beweggrund haben. Aber nichtsdestotrotz versuchen sie das mit falschen Mitteln, wie ich glaube. So, und das haben wir uns letzte Mal gesagt und jetzt möchte ich einfach an dem Punkt anknüpfen und einfach auch mal die Frage sein, selbst wenn, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist tatsächlich so, dass sie dort Gott erleben. Ja, wir gehen jetzt mal ganz positiv davon aus, auf diesen Konzerten, wo man tanzt, wo man laute Musik macht, das ist jetzt wirklich von Gott und man erlebt Gott spürbar, dass er gegenwärtig ist. Da muss man noch die Frage stellen, ob das überhaupt ausreicht. Denn hier in Hebräer 6, Vers 4, da heißt es, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Da gab es offensichtlich Leute, die waren erleuchtet, die waren des Heiligen Geistes teilhaftig, die haben Gottes Wort geschmeckt, die haben Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters gesehen und sind abgefallen. Das heißt, sie waren nie bekehrt. Es reicht offensichtlich nicht, nur Gott mal erlebt zu haben. Denn hier in der Stelle geht es nicht darum, ja, einmal erleuchtet. Ja, das heißt aber noch nicht, das Licht in sich wohnen zu haben. Hier heißt es, Heiligen Geistes teilhaftig geworden zu sein. Das heißt nicht, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein. Und hier heißt es auch, das Wort Gottes geschmeckt haben. Das heißt auch nicht, das Wort Gottes gegessen zu haben, also verinnerlicht zu haben. Also es reicht nicht einfach nur, ein Gotteserlebnis zu haben. Und denken wir an Matthäus 7, Vers 22, dass viele werden an jenem Tage zu mir sagen, sagt der Herr, 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 also sagen die, ja, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das waren Leute, die haben Gott erlebt, oder? Die haben Dämonen ausgetrieben. Die haben gesehen, wie sie Dämonen ausgetrieben haben. Ein Judas hat möglicherweise auch Dämonen ausgetrieben. Die haben die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters gesehen. Und wir wissen, wo Judas am Ende gelandet ist. Also es ist keine Garantie dafür, nur weil ich Gott mal erlebt habe, dass das dazu führt, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin. Und jetzt wollen wir uns mal mit einigen biblischen Personen einfach in so einem Schnelldurchlauf mal beschäftigen, was eigentlich passiert, wenn wir ein Gotteserlebnis haben. Und dann können wir uns mal vorstellen, wir sind auf so einem Worship-Konzert oder wir sind in einer christlichen Gemeinde, wo eben auch laut Worship-Musik gemacht wird. Und ob das die Folgen davon sind, was wir jetzt bei den biblischen Personen sehen, wie die Gott erlebt haben. Und die haben, das werden wir sehen, die haben Gott in der Regel in der Einsamkeit erlebt. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Ja. Abraham zum Beispiel, von dem heißt es hier, und es geschah, als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und dann sieht er eine Vision, da begegnet, dann erlebt er wirklich Gott. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und dichte Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Also er beschreibt dieses Erlebnis mit Gott, als dichte Finsternis eingetreten war. Er hat eine Feuerflamme gesehen, was eigentlich von der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes spricht. Und für ihn war das wie, siehe, ein Schrecken. Ja, es war also eine gewisse Furcht, die man dort sieht. Abraham übrigens auch, ne, das erste Mal, wo in der Bibel etwas von Anbetung steht. Wo ist das? Erste Mose 22. Ja? Eigentlich kommt das Wort schon ein bisschen früher in 1. Mose 18 vor. Da steht etwas von Niederfallen und das ist das gleiche Wort wie Anbeten. Aber das Wort im Deutschen Anbeten heißt, ist zum ersten Mal in 1. Mose 22, wo Abraham mit seinem Sohn Isaak zum Berg Moria geht und dort seinen Sohn opfert. Und da lesen wir nichts von tollen Gefühlen und auch nicht von lautstarker Musik, aber das war Anbetung, ja. Das war kein tolles Gefühl, was der Abraham da hatte, seinen Sohn zu opfern. Auch mal interessant. Jakob, ja, als er eine Begegnung Gott wirklich erlebte, als er auf der Flucht vor Esau war und der Untergrund, auf dem er lag, hart geworden war, er schlief auf einem Stein, da heißt es gewiss, der Herr ist an diesem Ort. Also er erlebte Gott persönlich und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort, dies ist nichts anderes als Gottes Haus und dies ist die Pforte des Himmels. Also auch da überkam ihn die Furcht Gottes, also die Gottesfurcht, als er eine Begegnung mit Gott hatte. Mose, wir kennen das, als er Gott im brennenden Dornbusch erlebte, da sagt Gott zu ihm, ziehe deine Schuhe aus, dies ist ein heiliger Boden. Und da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Also auch bei Mose sehen wir das gleiche Ergebnis. Wenn wir Gott erleben, dann erfüllt uns eine heilige Furcht. Ist das wirklich so auf solchen Konzerten, dass uns wenigstens die Gottesfurcht überkommt? Denken wir an Elia, wo Gott mal zu ihm spricht und es dort heißt, in 1. Könige 19, und er sprach, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein Wind, groß und stark, zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor dem Herrn her. Der Herr war nicht in dem Wind. Dann kommt ein Erdbeben und es sagt, der Herr war nicht in dem Erdbeben. Dann kam ein gewaltiges Feuer und der Herr war nicht in diesem Feuer. Und dann kam dieses und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elias hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme erging an ihn und sprach, was tust du hier, Elia? Offensichtlich war Gott eben nicht bei dem Donnern starker Schlagzeuge, ja? Sondern Gott war in dem Moment bei ihm, wo er zur Ruhe gekommen war, wo er mal hinhören musste und er Gott nur noch wahrnehmen konnte durch ein leises Säuseln. Und das ist auch, vielleicht spricht auch zu uns, dass wir oft Stille nötig haben, um Gott wirklich auch zu erleben. Jesaja, ja, also ich mache das nur ganz schnell, dass wir einfach einen Eindruck bekommen, was ist eigentlich damit verbunden, wenn biblische Personen ein Erlebnis mit Gott hatten. Jesaja sagte, als er heilig, heilig, heilig ausrief, das nächste war, wehe mir, denn ich bin verloren. Das ist das, was Jesaja erlebte, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Also das war, dass als Gott, als Gott dem Jesaja erschienen ist, als er den König gesehen hat, den Herrn der Herrscharen gesehen hatte, da hatte das die Auswirkung, dass er sagt, ich bin verloren, ich bin nichts, ich bin unrein an meinen Lippen. Wie ist das auf solchen Konzerten? Ist das die Auswirkung von solchen Konzerten und Praise and Worship Events oder auch von Gottesdiensten, die mit dieser Musik hantieren, ist das die Auswirkung, dass wir wirklich dahin geführt werden, zu sagen, wehe mir, ich bin verloren, unseren eigenen Zustand erkennen. Das Gleiche müssen wir natürlich auch immer mal wieder sagen, wenn wir sagen, wir machen die richtige Anbetung. Bei uns ist das alles so, wie Gott das haben will. Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Wisst ihr, wenn wir jetzt das kritisieren bei anderen, dann müssen wir uns auch selbst fragen, welche Auswirkungen hat Anbetung, die wir für richtig halten, auf unser Leben? Und wenn das keinen heiligenden Einfluss hat und uns nicht mehr zur Christusnachfolge animiert, dass wir mehr von der Heiligkeit Gottes überzeugt werden, dann müssen wir uns auch fragen, mit welchen Herzen gehen wir zu so einer Anbetungsstunde oder zum Brotbrechen und dergleichen. Was sind die Auswirkungen von solchen Zusammenkommen, wenn wir Anbetung bringen? Der Daniel, der hatte auch einmal ein Erlebnis mit Gott gehabt und er sagt daraufhin, es blieb keine Kraft in mir. Die Gesichtsfarbe verwandelte sich. Er sank betäubt auf sein Angesicht. Das war das Ergebnis davon, dass Leute Gott erlebten. Und dann noch ein neutestamentliches Beispiel von Paulus, der als er ein Erlebnis mit dem himmlischen Herrn hatte, wir wissen das, als er sich bekehrte vor Damaskus und eine Begegnung mit dem Herrn hatte, mit dem verherrlichten Herrn im Himmel hatte, da heißt es von ihm, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Also überlegen wir das gut, wenn wir sagen, wir haben ein christliches Rockkonzert erlebt, wir haben getanzt und gemacht und getan und wir sagen, wir haben, ne, wie ich das am Anfang zitiert habe, dann wird gesagt, das waren heilige Momente, ich habe Gott erfahren, Gott war spürbar gegenwärtig, der Geist Gottes wehte über das Gelände. Also es sind Zitate, die ich wirklich da gefunden habe in diesem Zusammenhang. Ist dann wirklich das auch damit verbunden gewesen? So, und dann fand ich noch sehr interessant, dass es tatsächlich mal etwas gab, wo laute Musik eine Rolle gespielt hat, aber es war in der Bibel und das war bei der Götzenanbetung. Ja, als der Nebukadnezar dort verlangt hatte, dass man quasi vor ihm niederfällt und vor seinem Bild, da heißt es, und der Herold rief mit Macht, Euch wird befohlen, ihr Völker, Völkerschaften und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute, der Sackpfeife und aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hat. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Darum, sobald alle Völker den Klang des Horns, der Pfeife, der Zither, der Sambuke, der Laute und aller Art Musik hörten, fielen alle Völker, Völkerschaften und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgerichtet hatte. Also er hatte im Zusammenhang mit seinem Befehl, hat er das ganze Staatsorchester zusammengerufen und hat wirklich auch da genau das, was wir im letzten MBS gesehen haben, versucht, die Massen in einen bestimmten Zustand zu bringen, so dass eben das Gehirn bestimmte normale Dinge abschaltet. Und das finden wir hier auch bei dem Nebukadnezar, der das einsetzt, ob er das nun natürlich wusste oder nicht. Es ist übrigens sehr interessant, das mal nachzuforschen, was im Tempeldienst für Instrumente benutzt worden sind. Das war nämlich auch nicht so, dass da einfach alle Instrumente benutzt, selbst im Alten Testament nicht. Welche Instrumente wurden benutzt beim Tempeldienst? Weiß das jemand? Was? Sagst du laut?
Eine Harfe?
Eine Harfe? Bitte? Die Posaune, die wurde weniger mit dem Gottesdienst, aber so mit dem Volk Gottes stimmt das natürlich auch. Die Harfe, die Laute. Und aufs Dritte komme ich jetzt gerade nicht. Ne, die Zimbel, glaube ich, war das. Ja, genau. Also es waren jedenfalls drei Instrumente, kann man in 1. Chroniker 25 nachlesen. Da werden diese drei Instrumente genannt. Aber dazu kommen wir auch nochmal in einer anderen Einheit. Hier bei diesem Bild war es jedenfalls so, dass die drei Freunde Daniels auf den Schachzug des Teufels nicht reingefallen sind. Ja, sie hatten sich nicht ihre Sinne benebeln lassen und ihre Gefühle hochgepusht, sondern sie haben gesagt, nein, wir werden uns nicht vor diesem Bild niederbeugen. Natürlich, das ist so, wenn man was gegen sagt, dann muss man auch mit Problemen rechnen. Ja? Auch wenn man heute solche Dinge sagt, ja, das muss man auch schon mal aushalten, dass man da Probleme kriegt bei manchen. Wir müssen da mit Gegenwind rechnen, wenn man in diesen Dingen, wenn man eben noch bereit ist, sich nicht benebeln zu lassen und seine Gefühle hoch zu pushen durch lautstarke Musik. Jedenfalls die drei Freunde sind da uns ein guter Hinweis. So, das war jetzt einfach mal nur, um zu zeigen, wie das wie wir das einzuschätzen haben mit diesem Gotteserlebnis. Ja, dass eben wir nochmal sagen, auch selbst wenn solche Konzerte man wirklich Gott da erlebt, da muss man immer noch mal die Frage stellen, reicht das überhaupt, dass wir nur mal ein Erlebnis mit Gott haben? Das haben wir gerade nachgewiesen. Und was haben eigentlich biblische Personen erlebt, als sie eine Begegnung mit Gott hatten? Wir müssen uns einfach diese Fragen anhand der Bibel stellen. Und die Bibel hat doch für uns immer die Autorität, dass wir dann suchen, okay, das haben wir in unserem Leben, jetzt gucken wir in die Bibel, wo gibt es Beispiele dafür? Und dann möchte Gott uns in diesem Geist doch auch weiterführen. So, jetzt stellen wir mal eine Frage. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen theologisch. Und das sind aber jetzt Punkte, die jetzt folgen, die eigentlich für unser ganzes Leben gelten. Also das ist jetzt nicht nur in Bezug auf irgendwelche Rock- und Popmusik, sondern es geht hier wirklich um ganz generelle Dinge, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Und zwar, natürlich können wir uns das jetzt im Hintergrund auf die Rockmusik mal fragen. Ja? An wen richtet sich die Rockmusik? Und da meine ich nicht an jung oder alt, an schön oder hässlich oder irgend solche Sachen, sondern an wen richtet die sich? Da meine ich mit an den alten Menschen oder an den neuen Menschen. Und ich hoffe jetzt, dass wir schon so ein bisschen damit vertraut sind, dass es einen alten Menschen gibt und einen neuen Menschen gibt. Dass es eine alte Natur gibt und eine neue Natur gibt. Dass wir geleitet werden durch das Fleisch oder geleitet werden durch den Geist. Das sind Begriffe, die müssen wir, also ganz ehrlich, ich habe letztes Mal erzählt, wie große Probleme ich mit der Musik hatte und wie ich erst nach 20 Jahren gläubig sein, so eine Haltung dazu einnehmen kann, wie ich sie heute einnehme, weil ich diese Dinge die jetzt kommen, mehr und mehr verstanden habe. Ich möchte nicht sagen, dass ich sie durchdrungen habe, aber je mehr ich diese Dinge verstand, desto mehr merkte ich, ich bin auf einem falschen Weg in der Beurteilung dieser Dinge. Und ich möchte euch das versuchen, wirklich, und da wollen wir uns auch wirklich die Zeit für nehmen, weil es eben Einfluss hat auf unser ganzes Leben, um diese Dinge wirklich gut zu verstehen. Es gibt, oben gibt es die Bibelstelle, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam ein lebendig machender Geist. Der letzte Adam ist natürlich der Jesus Christus. Das ist uns hoffentlich an dieser Stelle klar. Es geht hier darum, dass es ein Bundeshaupt gibt, ein Haupt, unter dem wir stehen. Entweder stehen wir unter Adam oder wir stehen unter Christus. Ja? Also ich mache das mal mit einer Grafik deutlich. Als entweder wir stehen hier auf dieser Seite mit dem ersten Menschen, der unschuldig geschaffen wird. Da wird jeder sagen, okay, die Zeit ist vorbei, nämlich es gab den Sündenfall. Aber der erste Mensch ist mit Adam verbunden. So, und dann, nach dem Sündenfall war es so, dass der Mensch in Sünde gefallen ist und abgefallen ist und zu einem alten Menschen geworden ist. So nennt das Neue Testament eben den gefallenen Menschen der alte Mensch. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Ich möchte es euch jetzt nur erstmal an einer Grafik zeigen. Und dieser gefallene Mensch ist dann eben verbunden mit einer sündigen Natur durch die natürliche Geburt. Also indem wir in diese Welt geboren werden, haben wir eine sündige Natur. Das ist die Erbsünde, die in uns ist. Das ist unsere Natur, das ist unser Kennzeichen. Davon werden wir charakterisiert. Und diese alte Natur wird auch geleitet. Und zwar durch das Fleisch. Ja, durch das, was wir als Menschen unter Adam sind. Und das, wenn man nichts anderes kennt, führt am Ende zum Tod. So, und dann kam Christus. Und dann kommt auch Römer 6, Vers 6, wo es heißt, dass der alte Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist. Also der alte Mensch ist beseitigt worden in Gottes Augen. Der war untauglich. Und deswegen haben wir hier das Kreuz in der Mitte. Und dann gibt es eben den neuen Menschen, den letzten Adam. Und das ist die Frage, stehen wir unter diesem ersten Adam oder unter dem zweiten Christus? Wir können doch auch unter beiden stehen. Nein, wenn es heißt in Römer 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, dann ist dieser alte Mensch beseitigt. Der alte Stefan, ja, ist beseitigt. Vor Gott ist der beseitigt. Ja, ich weiß, der macht mir immer noch ein bisschen Mühe, ja, und dann zeige ich immer noch wieder was von dem alten Menschen, ja, aber grundsätzlich gilt vor Gott, dass dieser alte Mensch beseitigt ist. Und Gott sieht mich jetzt nur noch in Christus. Er sieht an mir nur das, was von Christus ist, und dazu gehört eben die neue Natur, die durch auch nur Geburt geschieht, nämlich durch die neue Geburt, durch die Wiedergeburt, Johannes 3. Und diese Natur wird auch geleitet, und zwar durch den Heiligen Geist. Und das Ganze führt am Ende eben auch zum Leben. So, jetzt müssen wir... Ja?
Wo würdest du da jetzt unseren biologischen Körper einordnen?
Unseren biologischen Körper, den würde ich auf dieser Seite einordnen.
Also alles schlecht.
Alles beseitigt, ja. Alles schlecht würde ich noch vorsichtig sein, aber da würde ich gleich noch mal was zu sagen. Aber das gehört sicherlich zu dieser Seite. Weil der Neue, das werden wir auch vielleicht gleich noch sehen, wenn wir genug Zeit haben, dass die zweite Seite eben auch damit verbunden ist, dass wir mal einen neuen Leib bekommen, nämlich den Geistleib, einen geistigen Leib. Das steht vielleicht sogar in der Stelle da oben. Nee, das steht in der Stelle. Aber das ist genau da in diesem Zusammenhang von 1. Korinther 15, wo eben auch gesagt werden, dass wir eben einen neuen Leib kriegen würden, aber dass das ein Geistleib ist, ne, der auch zu der neuen Geburt durch den Geist eben auch passend ist.
Ja. Aber das Bild des Himmels schließt ja dieser neue Leib.
Der Bild des Himmels, das ja.
Ist jedenfalls dieser neue Leib eingeschlossen.
Ja. So, und jetzt möchte ich einfach anhand des Wortes Gottes, vielleicht schlagt ihr das auch mit auf, damit wir einfach diese Stellen über den neuen Menschen einmal zur Kenntnis nehmen. Denn ich glaube, dass das sehr wichtig ist, das zu verstehen, dass es diesen neuen Menschen gibt. Und wir müssen uns darüber unterhalten, wie wird dieser neue Mensch dargestellt, aber auch, was sind die Kennzeichen, was ist das, der Charakter des neuen Menschen. Also wir wissen alle, was mit dem alten Menschen in Verbindung steht. Wir haben hoffentlich uns so weit kennengelernt, was aus unserem Fleisch alles an bösen Dingen hervorkommt. Aber jetzt müssen wir auch uns darüber überlegen, was ist denn der neue Mensch? Wie ist der denn gekennzeichnet? Hat der vielleicht ganz andere Bedürfnisse als der alte Mensch? Hat der vielleicht ganz andere Wünsche als der alte Mensch? Das sind Dinge, die müssen wir aus der Schrift versuchen, uns zu erarbeiten. Und diese Stellen mit dem neuen Menschen wollen wir dann auch mal aufschlagen, nämlich Epheser 2, Vers 15, wo es im Zusammenhang darum geht, dass der Apostel Paulus klar macht, dass wir tot waren in Sünden und Vergehungen, dass wir gerade aus den Nationen ohne Gott waren in dieser Welt, dass wir keinerlei Verheißungen hatten und dass nur das Volk Israel eben ein Anrecht hatte an den Segnungen Gottes. Das war der Zustand. Und dann sagt eben diese Bibelstelle, damit er die zwei Frieden stiften in sich selbst, zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Also diese beiden Dinge, die Nationen und die aus dem Volk Israel, beides taucht nichts. Ja? Israel ist abgefallen, die Nationen hatten Gott sowieso nie gekannt. Aber jetzt gibt es eben die Möglichkeit, ne, versöhnte durch das Kreuz, nach dem Kreuz gibt es die Möglichkeit, dass aus beiden Bereichen, nämlich aus den Nationen und aus den Juden, beide zusammen in einem Leib diesen einen neuen Menschen darstellen können. Und hier steht, in sich selbst, also in dem Herrn Jesus, zu einem neuen Menschen schüfe. Der Herr Jesus ist also der neue Mensch. Nochmal einmal zurück, ja, nicht wir alle sind neue Mensch geworden, das sagt die Schrift nicht, obwohl das auch nicht falsch ist, ja. Aber es gibt in Wirklichkeit nur einen neuen Menschen und das ist Christus. Und wir sind die Glieder und wenn wir alle zusammen, alle Christen zusammen, stellen den einen neuen Menschen dar. Also damit der neue Mensch sichtbar wird, müssen wir alle Christen zusammen können diesen einen Menschen Christus darstellen. Das ist so wunderschön, dass eben nicht in einem Christen alles gesehen wird. Der eine hat die Sanftmut, der andere hat einen starken Willen, den wir brauchen. Wir brauchen all die Eigenschaften aller Gläubigen, um alles das, was Christus ist, zu zeigen. Das ist dieser eine neue Mensch. Es gibt also eine neue Einheit. Ja, es gibt nicht mehr das Volk Israel, ja, und die Nation, sondern jetzt gibt es eine neue Einheit und das ist der neue Mensch, das ist der Herr Jesus Christus. Und wir können, also wir sind nicht viele neue Menschen, sondern wir sind einer in alle bilden wir zusammen, stellen alle zusammen den einen neuen Menschen dar. Dann gibt es eine zweite Bibelstelle, die etwas mit einer neuen Schöpfung zu tun haben. Da heißt es nicht von dem alten und neuen Menschen, aber von einer neuen Schöpfung. Also auch das ist ein Begriff, den wir in der Bibel finden, der eben zeigt, es gibt eine alte Schöpfung und es gibt eine neue Schöpfung. Und wir müssen uns die Frage stellen, in dieser alten Schöpfung, was ist denn da schon neu? Und wenn wir den Kolosserbrief lesen würden, würden wir sehr deutlich erkennen, dass jetzt wir als Christen schon quasi eine Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung sind. Die Schöpfung an sich, die sichtbare Schöpfung, ist immer noch die alte Schöpfung. Aber in dieser alten Schöpfung gibt es schon Erstlingsfrüchte der neuen Schöpfung, die Gott schafft. Gott wird ja einmal die ganze Schöpfung neu machen. Aber das ist noch nicht so weit. Jetzt sind wir in dieser Situation, dass wir in der alten Schöpfung leben, aber als neue Geschöpfe dürfen wir schon etwas zeigen von dem Neuen in dem Herrn Jesus. Und hier heißt es in 2. Korinther 15, daher kennen wir daher kennen wir von nun an niemand dem Fleisch nach. Und wenn wir Christus dem Fleisch nach gekannt haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Früher, und das ist jetzt interessant, wir kennen nun von nun an niemand nach dem Fleisch. Ja, was heißt das denn? Also diese neue Schöpfung, die wir geworden sind, in Christus neu geworden sind, kennt jetzt ganz neue Beziehungen. Früher, ihr kennt das vielleicht nicht so, ne? Also die aus gläubigen Elternhaus groß geworden sind, alle Beziehungen waren irgendwie fromm, ja? Also hat man mit frommen Leuten gehabt. Ich kenne zum Beispiel viele Verwandten, sogar Eltern teilweise, also Schwiegereltern, wo es Bekanntschaften und Verwandtschaften nach dem Fleisch gibt, ja, ihr kennt das auch, und wenn ich mich bekehrt habe, dann ändert sich quasi, also wir kennen jetzt niemanden mehr nach dem Fleisch. Auf einmal sind unsere Brüder und Schwestern im Glauben uns näher als vielleicht sogar die eigenen Eltern. Auf einmal ändert sich das, diese neue Schöpfung hat auf einmal zur Folge, dass wir auch in neue Beziehungen gestellt werden. Selbst der Jakobus, im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 1, heißt, das ist der Bruder des Herrn gewesen. Ja? Der sagt nicht, ich, Jakobus, der Bruder des Herrn, hätte sich ja gut angehört. Ja? Er sagt, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das sagt Jakobus, der Bruder des Herrn. Der lebte genau das, daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und meine Kontakte, nachdem ich mich bekehrt habe, waren auf einmal völlig verändert. Früher habe ich jeden, wo ich Kontakt mit hatte, habe ich als mein Kumpel, als mein Freund, da kann man was mit erleben gesehen. Und nachdem man sich bekehrt hat, da hat man auf einmal in dem anderen ein Objekt gesehen, der zum Glauben kommen muss. Da sah man auf einmal jemanden drin, der ewig verloren geht, wenn man ihm nicht das Evangelium verkündet. Auf einmal änderten sie, ich kannte keinen mehr nach dem Fleisch einfach nur. Ich konnte nicht einfach mit denen so weitermachen wie vorher. Ich musste ihnen etwas davon sagen, von der Neuschöpfung, von dem, was mit mir passiert ist. Ja? Wir kennen, also der neue Mensch, die Neuschöpfung, hat auch neue Beziehungen. Also eine neue Einheit, eine neue Beziehung. Und dann gibt es diesen Ausdruck noch einmal.
Ja. Einführung machen, in Bezug auf Timons Frage. Da steht auch noch so ein Zwischensatz bei, selbst wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr auf diese Weise. Da geht es nicht um das böse Fleisch, denn das gab es bei Christus nicht. Es geht aber um diese, wie wir sagen würden, diese natürlichen Beziehungen. Der Jesus war als Mensch hier auf der Erde und da gab es solche, die hatten ihn als Mensch auf der Erde gekannt. Und hatten da auch eine menschliche, natürliche Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung, die gab es nicht mehr. Die spielten jetzt auch keine Rolle mehr. Daran sehen wir, dass es eben halt in diesem Bereich des alten Menschen, dass es da auch jetzt nicht nur sündige Dinge gibt. Also wenn wir zum Beispiel essen und trinken, dann sind das jetzt nicht Dinge, die mit der neuen Schöpfung zu tun haben. Aber es sind auch keine Dinge, die jetzt unbedingt mit Sünde zu tun haben müssen. Das kann auch sein, wenn wir uns betrinken zum Beispiel, da hat es mit Sünde auch zu tun. Aber im Normalfall hat das mit Sünde nichts zu tun. Da heißt es, alles, was immer ihr tut, tut alles zur Ehre des Herrn. Dazu gehört auch eben halt das Essen und Trinken. Und das zeigt, dass es eben auch da Bereiche gibt, in diesem, was zu diesem Alten gehört, zu der alten Schöpfung, die jetzt nicht unbedingt mit der Sünde zu tun haben müssen. Wenn auch, und das müssen wir uns auch bewusst sein, letztendlich alles irgendwie durch die Sünde beeinflusst ist. Unser Denken, unser Verstand ist durch die Sünde irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und auch unsere natürlichen Begierden, die nach Essen, Trinken, zum Beispiel oder auch nach sexueller Gemeinschaft, das sind alles Dinge, die sehr schnell dazu neigen, in Sünde zu geraten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da unter der Leitung des Geistes diese Dinge wirklich alle zur Ehre des Herrn tun. Und das zeigt, dass es eben halt Bereiche gibt, die zu dem alten Menschen gehören, die auch für das Leben, solange wir hier auf der Erde sind, notwendig sind und trotzdem einem Bereich angehören, der nicht mit der neuen Schöpfung zu tun hat. Und das ist vielleicht eben halt zu dem, was du gefragt hast, Timon, der biologische Mensch, ist das vielleicht noch ein richtiger Gedanke.
Ja. Für mich ist an der Stelle wirklich wichtig, dass wir da festhalten, dass es eine Veränderung gibt, dass es eine offensichtliche Veränderung gibt in den natürlichen Dingen und Beziehungen. Ja, also dass der neue Mensch durch neue Dinge, also dass die natürlichen Dinge dort in den Hintergrund geraten. Ja, also wir gehen immer noch, wir haben immer noch mit Menschen zu tun, ja, aber sie unterliegen einer ganz neuen Richtung, einer ganz neuen Ausrichtung. Und das zeigt uns dieser Punkt, dass es eine neue Schöpfung ist, dass die eben auch mit neuen Dingen und neuen Beziehungen zusammenhängen. Und dann gibt es eben auch eine neue Regel, also eine neue Lebensregel, oder es gibt eine alte Religion, ja, das Judentum war eine Religion, wenn man so möchte, eine Lebensregel hatte man dort, das Gesetz, und jetzt sagt der Apostel Paulus im Galaterbrief im Kapitel 6, von mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist. Durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, das war die alte Lebensregel, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln. Also es gibt jetzt eben auch eine, mit dieser neuen Schöpfung, mit diesem neuen Menschen, steht eben auch eine neue Lebensregel in Verbindung. Die alte Lebensregel war nicht verkehrt. Das Gesetz im Alten Testament war heilig, gerecht und gut. Diese Lebensregel war damals, solange das Gesetz bestand, war das gut. So, aber jetzt sollte es eine neue Lebensregel geben. Und eine neue Schöpfung bringt eben auch neue Regeln mit sich. Und die können wir auch übrigens auch im Galaterbrief und auch im Kapitel 6, Vers 2 lesen. Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Also das Gesetz des Christus ist nicht das Gesetz vom Sinai, sondern es ist das Gesetz des Christus. Wir haben einen, Christus ist unsere neue Lebensregel geworden. Wenn ihr so wollt, dass es unsere neue Religion geworden ist. Und deshalb müssen wir einfach auch, wenn wir das versuchen, deswegen ist mir das so wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen, dass wenn wir sehen, dass da so eine komplette Veränderung stattgefunden hat, also es eine alte Religion und eine alte Lebensregel gab, dann gehört das auch zu der alten Schöpfung. Habt ihr ein Lachflash oder so, dann müsst ihr mal rausgehen. Ja, also, nein, also, ja. Das ist wirklich ernst, diese Dinge. Ich kann aufhören damit, ja, weil wenn wir diesen Punkt nicht schaffen, dann werden wir auch nicht in der Beurteilung klarkommen, wie wir bestimmte Dinge hier zu beurteilen haben. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Also die alte Lebensregel ist eben, wenn wir jetzt eben den alten Gottesdienst, der steht eben auch mit einer alten Schöpfung in Verbindung. Und wir können nicht einfach die alte Lebensregel, die alte Religion nehmen und jetzt auf einmal sagen, das transportiere ich jetzt auf die neue Schöpfung. Und ja, weil das im Tempeldienst ja auch mit Musik und so weiter und Lauten, mit Instrumenten und so weiter gehandhabt worden ist, deswegen ist das für mich die Genehmigung, dass ich das jetzt auch tue unter der Zeit der neuen Schöpfung. Es gibt eben etwas Neues und das müssen wir einfach mal wahrnehmen, dass wir das nicht einfach eins zu eins übertragen können. Und weil das Wort sagt, die Beschneidung, die Vorhaut, das gehörte zu der alten Lebensregel, das ist aber vorbei, der alte Gottesdienst ist vorbei. Es kommt etwas Neues. Und das ist ja auch das, was der Jesus sagt in Johannes 4, es kommt die Stunde und ist jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter Gott in Geist und Wahrheit anbeten werden. Das ist doch etwas Neues. Der Jesus sagt, jetzt nicht mehr Jerusalem, jetzt nicht mehr Samaria, jetzt kommt, ihr könnt die Orte, materielle Sachen, fleischliche Dinge, könnt ihr alles vergessen, jetzt kommt die Anbetung, jetzt ist die Stunde und die kommt. Das ist jetzt was Neues. Gott führt selber das Neue entsprechend ein. So, und dann gibt es eben auch nicht nur eine neue Einheit, nicht nur neue Beziehungen, nicht nur eine neue Religion oder Lebensregel, sondern es gibt auch einen neuen Wandel, der mit dem neuen Menschen in Verbindung steht. Und ich bitte euch wirklich auch diese Stellen nochmal aufzuschlagen in Epheser 4, einfach, dass ihr sagt, okay, ich weiß jetzt, wo es steht, ja, dass er euch einprägt. Es ist ja unwichtig, was ich jetzt hier sage. Deswegen ist mir auch diesmal wichtig gewesen, dass wir wieder mit PowerPoint arbeiten, damit wir einfach auch die Bibelstellen dazu nachschlagen können. Ihr könnt die ja dann hinterher auch nachlesen. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit und Gier auszuüben. Ihr aber, jetzt kommt, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, ja, das ist Christus, das haben wir jetzt gelernt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier haben wir auch wieder etwas, was gegenübersteht. Ja, wir haben hier einen alten Menschen und wieder den neuen Menschen. Und ich finde es hier sehr interessant mit dem alten Menschen, ja, der ist verfinstert am Verstand, der hat... Alle Empfindungen sind verloren. Sein Herz ist verhärtet. Er hat auch in Eitelkeit seines Sinnes, also alles, was den Menschen eigentlich ausmacht, Verstand, Empfindungen, Herz, Sinn, alles das ist in dem ersten Menschen eben völlig verdorben. Und Gott hat keine andere Wahl gehabt, als zu sagen, nein, ich kann keine Evolution dort machen. Wir können das langsam verbessern. Gott hat hier nichts verbessert, er hat etwas beseitigt. Wir sind mit Christus, der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden. Dieser alte Mensch ist beseitigt worden von Gott. Wir haben ihn abgelegt, wie man ein Kleid ablegt. Es geht um das, was man von außen sieht. Hier gibt es eine totale Veränderung. Ich habe vorher das Kleid oder den Mantel angehabt und jetzt habe ich den an. Und das ist nicht so, dass der neue Mensch jetzt einfach den alten Menschen imitiert. Dass wir einfach sagen, okay, alles das, was irgendwie dem alten Menschen gekennzeichnet hat, das mache ich mal eben so ein bisschen christlich. Also ich habe eingesehen, die Rockmusik in der Welt ist böse, deswegen mache ich sie mit christlichen Texten. Das ist eine Imitierung dessen, was eigentlich sich komplett verändert. Es hat sich viel mehr verändert, als nur, dass man ein christliches Mäntelchen umlegt. Also hier geht es um Dinge am Verstand, an Sinn, an Empfindungen und auch an das Herz. Und es geht um einen Wandel. Ja, es geht hier, dass ihr fortan nicht wandelt, wie die Nationen wandeln. Es geht um unseren Wandel. Und wenn jetzt schaut mal doch rein in Epheser 5, Vers 2 oder 1, Vers, also Epheser 5, Vers 1 und 2, da geht es dann jetzt genau in der Folge darum, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Also es geht jetzt darum, dass der neue Mensch eben, was soll der nachahmen? Er soll Gott nachahmen. Wie ist Gott? Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und so finden wir hier eben auch im Vers 1 und 2, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat. Und dann schaut mal auf Vers 8, da heißt es, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Na, da, also hier haben wir gehabt, wandelt nicht wie die Nation. Und in Kapitel 5 wird uns jetzt gezeigt, wie wir denn zu wandeln haben. Nämlich wir sollen Nachahmer Gottes sein. Und Gott ist eben Licht und Gott ist Liebe. Und wir haben dann eben auch in Römer Kapitel 12, Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Also hier soll eben gerade deutlich gemacht werden, wir sollen nicht einfach nur die Welt imitieren, wenn wir ein Praise and Worship Event sehen, das dort genauso mit Nebelanlagen und Lichteffekten und den gleichen Dingen wie auf dem weltlichen Konzert gehandhabt wird, dann sollen wir das nicht jetzt einfach imitieren. Wir sollen eben nicht gleichförmig dieser Welt sein. Das sind doch Dinge, die zu unseren Herzen reden sollten, dass es sogar da weitergeht, dass wir prüfen sollen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Und ich möchte das mal als Frage wirklich stellen, wenn wir gesehen haben, auch im letzten MBS, wie man die Rockmusik aus weltlicher und christlicher Sicht zu beurteilen hat, wenn man sieht, in welchem Zwielicht diese Musik steht, selbst von ungläubigen Autoren beschrieben, dann kommen wir her und sagen, also selbst wenn nur 10% von dem wahr ist, was ich sage in diesen Vorträgen, dann ist es doch eins deutlich, dass viele ernsthafte Bibellehrer, Pastoren, Hirten und sonst was vor dieser Musik warnen und selbst Menschen dieser Welt ein klares Bild davon, was das ist mit der Rockmusik, dass sie eben in Trance führt, dass sie dafür, dass sie das magische Bewusstsein öffnet. Wir haben diese Zitate alle letzte Mal zitiert. Wenn das wirklich so ist, ja, können wir dann wirklich sagen, wir können das freien Herzen, das ist der gute und wohlgefällige Wille des Herrn, das in die Gemeinde einzuführen. Das geht doch eigentlich gar nicht. Da können wir doch nicht einfach drüber weggehen, über solche Dinge. Also das soll einfach auch unser Gewissen etwas schärfen. Und wir könnten jetzt sagen, wir haben jetzt hier mit dem Wandel zu tun gehabt. Wir könnten ja sagen, naja, wenn wir dann mal irgendwann im Himmel sind, ja, da ist das ja leicht, ja, mit Gott zu wandeln. Das Wesen Gottes im Himmel wieder zu spiegeln, ist ja einfach, ne? Aber Gott hat das so eingerichtet, dass er in einer alten, gefallenen Schöpfung schon etwas zeigen will von seinem Wesen, von seinem Charakter. Und wir sollen jetzt eben schon in der alten Schöpfung etwas von der neuen Schöpfung sichtbar werden lassen. Im Himmel, wie gesagt, wird uns das recht einfach fallen. Hier ist das manchmal sehr schwer, wirklich das zu zeigen, was das Wesen Gottes ist. Also wir haben jetzt auch gesehen, dass es einen neuen Lebensstil gibt, dass dieser Lebensstil eben nicht einfach ist, dass wir etwas verändern, ja, dass wir einfach nur irgendwo ein christliches Mäntelchen drüber gehen, sondern da hat sich komplett was verändert. Das ist wirklich ein neuer Mensch geworden. Eine neue Schöpfung, die eben eine neue Einheit hat, kennt, neue Beziehungen hat, eine neue Lebensregel hat und auch einen neuen Wandel kennt. Und jetzt der letzte Punkt ist eben auch, dass es eine neue Erkenntnis gibt. Ja, hier im Kolosserbrief, die ja sehr stark damit zu tun haben, dass sie in Gefahr standen, der Weisheit der Welt Glauben zu schenken oder davon abgezogen zu werden. Sie hatten irgendwie an Christus nicht mehr genug. Christus reichte nicht mehr. Und da müssen wir uns auch immer wieder prüfen, auch im Blick auf Dinge, nicht nur im Blick auf die Musik im Übrigen. Ja, aber lass uns das jetzt mal auf die Musik anwenden. Habe ich auch, was die Anbetung anbelangt, habe ich an Christus wirklich genug? Und die Kolosser, die standen in Gefahr, eben zu sagen, naja, Christus ist schon gut, das ist schon klasse. Aber wir brauchen auch noch ein bisschen Philosophie, wir brauchen immer noch ein bisschen die Überlieferung der Menschen. Und dann heißt es sogar in Kolosser 2, Vers 8, gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie, durch eitlen Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Und dann heißt es dort, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Kapitel 1 sagt der Apostel Paulus schon zu den Kolossern, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Merken wir gerade im Epheserbrief, da sollen wir das Wesen Gottes zeigen. In dieser alten Schöpfung sollen wir schon etwas von diesem Wesen Gottes zeigen. Und in den Kolosserbrief, da war die Gefahr, dass man Christus nur an die zweite Stelle stellt oder was sogar daneben gestellt. Christus war schon noch die erste Stelle, aber man stellte was daneben. Da geht alles auf Christus hin und der Apostel sagt, und das finden wir nicht im Epheserbrief, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also es gibt eben auch eine neue Erkenntnis oder auch eine neue Wissenschaft. Ja, wenn wir wiedergeboren worden sind, wenn wir die neue Natur bekommen haben, dann kennen wir eben auch eine neue Wissenschaft. Ja, wir glauben nicht mehr der Wissenschaft so, wie sie uns vorgestellt wird von der Welt in vielen Bereichen. Wir prüfen alles anhand des Wortes Gottes, anhand der neuen Schöpfung. Wir fragen uns immer wieder, steht das mit der neuen Schöpfung in Übereinstimmung? Also so finden wir verschiedenste Texte, die uns daran erinnern, dass da wirklich etwas sehr radikal sich verändert hat. Und das müssen wir auch in diesen Bereichen, wo wir uns mit der Musik beschäftigen, sagen, wird das wirklich deutlich dadurch, wenn wir sehen, wie radikal sich dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung verändert hat, können wir dann wirklich sagen, wir können die Rockmusik einfach als etwas Neutrales, als Geschmackssache oder dergleichen stehen lassen. So, jetzt wollen wir auch nochmal, und ich habe gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, uns noch die Frage hinlegen, naja, vielleicht sagt ihr jetzt auch, und da wäre ich voll bei euch, naja, ganz so überzeugt bin ich jetzt auch noch nicht, dass es jetzt nur um geistliche Dinge zum Beispiel geht. Ja? Was kennzeichnet denn jetzt wirklich den neuen Menschen? Wir haben schon gesehen und einen Eindruck bekommen, dass sich Gewaltiges verändert hat, aber ich möchte das mal noch etwas, noch ein bisschen tiefer graben und sagen, wie dieser neue Mensch funktioniert und nach welchen Prinzipien der funktioniert. Und eben auch zu zeigen, dass er ganz neue Prinzipien hat, nachdem der neue Mensch dann auch funktioniert. Und das Erste ist mal, dass wir eben diese neue Natur bekommen müssen und die können wir nur durch Geburt bekommen, nämlich durch die neue Geburt von oben. Und Johannes schreibt, oder der Herr sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also was, ne? Es geht nicht anders. Wenn ich Kinder zeuge, dann werden die Fleisch sein. Dann haben die Erbsünde schon in sich. Da wird nie, ich kann so viele Kinder kriegen, wie ich will, die werden nie was anderes sein, also meine Frau, ja, die werden nie was anderes sein als Fleisch. So, aber hier geht es weiter und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also wenn wir diese neue Natur bekommen haben, dann sind wir aus einer neuen Quelle gezeugt worden. Und wir mussten von einer neuen Quelle gezeugt werden, nämlich die Geburt von oben, so steht es da auch, ja, in Johannes 3. Dass wir von neuem oder von oben geboren werden mussten. Dass es eine neue Natur bekommen. Der Petrus schreibt das einmal, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Teilhaber der göttlichen Natur. Und wenn wir das geworden sind, dann bekommen wir dadurch eine geistliche Gesinnung. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also das ist jetzt das Wesen der neuen Natur, dass der neue Mensch, dass der Christ, der neu geboren worden ist, eben jetzt nach geistlichen Prinzipien funktioniert. Und der neue Mensch sehnt sich nur nach geistlichen Dingen. Der kann gar nicht anders. Weil das ist Christus. Und wenn wir eben eine geistliche oder auch eine himmlische Gesinnung haben möchten, dann müssen wir aus dem Geist geboren werden. Wir brauchen also eine neue Natur, sonst können wir mit einer himmlischen oder auch einer geistlichen Gesinnung nichts anfangen. 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Er kann es nicht erkennen. Der natürliche Mensch wird bei all dem, was ich sage, sagen, das ist alles Quatsch. Das glaubt doch kein Mensch. Er kann es nicht erkennen. Aber der neue Mensch, der kann das erkennen. Wir können das natürlich in uns natürlich auch sehr auf Sparflamme halten. Aber grundsätzlich ist das so, dass wir den neuen Menschen dazu brauchen. Es geht nicht anders. Es ist so ein bisschen wie mit dem Schaf und dem Schwein. Kennt ihr das Bild? Ein paar haben das bestimmt schon gehört. Ja, das Schaf ist ein reines Tier. Wenn das Schaf in Dreck fällt, dann will es eigentlich sofort wieder da raus. Das ist ein reinliches Tier. Ja. Beim Schwein ist es anders. Ja. Das Schwein sieht Matsche und Dreck und will da rein. Das ist seine Natur. Es möchte im Dreck sein. Man kann dem Schweinchen dann ein Schleifchen umbinden, man kann es waschen und alles schön machen. Aber sobald das Schwein Dreck sieht, möchte es da rein. Das ist seine Natur. So, und wir brauchen jetzt, wenn wir nicht immer im Dreck landen wollen, dann müssen wir eine neue Natur haben. Wir brauchen eine neue Natur, damit wir eben nicht uns im Dreck wohlfühlen, sondern eben bei dem Herrn. Und das ist einfach auch so, dass wir dann, wenn wir eben diese neue Natur haben, dann sehnen wir uns eben nach den Dingen. Das Schwein wird sich nicht nach etwas Sauberem sehen. Ja, aber wenn man dem Schwein eine neue Natur geben würde, ja, womit das Schwein das verstehen könnte, dann würde das Schwein das vielleicht auch verstehen. Ja? Aber dafür braucht das Schwein eine neue Natur. Ja? So ist das einfach. So, also die geistlichen Dinge beginnen mit der neuen Geburt aus dem Geist. Und dann finde ich so schön, dann kommt Kapitel 3 und dann kommt Kapitel 4. Dann lesen wir etwas von der Anbetung im Geist. Da haben wir dann den Vers aus Johannes 4, Vers 24. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das passt jetzt zu dem neuen Menschen, dass er aus dem Geist anbetet. Die Frau sagte, wo müssen wir anbeten? In Jerusalem oder in Samaria? Wo ist der wirkliche Platz? Und der Herr Jesus sagt, vergiss diese örtlichen Dinge, die materiellen Dinge. Die neue Anbetung wird nicht mehr an materiellen Dingen gemessen werden. Und das ist eine neue Form der Anbetung und die ist in Geist und in Wahrheit. Was das im Einzelnen noch zu bedeuten hat, machen wir auch ein andermal. Aber ich finde die Reihenfolge so schön und dann kommt der Dienst. Ja, in Johannes 7, Vers 38 heißt es dann, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist. Das finde ich interessant. Die Ströme lebendigen Wassers sind Dinge, dann können wir geistliche Dinge auch anderen mitteilen. Wir werden Mitteiler geistlicher Dinge. Und das ist dann nicht, wie Kevin Prosch das sagt, ein Anbetungsleiter in solchen Events. Ich habe bemerkt, dass bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nur eintreten, wenn ich mit dem Schlagzeuger zusammenspiele, also nicht singe. Bestimmte Noten und Harmonien bringen den Geist Gottes in Bewegung. Ist das damit gemeint? Ströme lebendigen Wassers sollen aus uns rausfliegen. Und dann kommt eben auch mit dieser neuen Natur, haben wir auf einmal, das ist jetzt genau das, was wir soeben gesehen haben. Wir haben eine neue Religion, wir haben eine neue Lebensregel. Die alte war Opfer und Altar war im Alten Testament ein Altar aus Steinen und ein Opfertier, was man da drauf legte. Das war der alte Gottesdienst. Der neue Gottesdienst sieht anders aus. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, also nicht mehr aus Stein, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Auch das wieder sehr interessant, dass wir jetzt eben mit geistlichen Opfern und Schlachtopfern zu tun haben. Es sind eben nicht mehr die sichtbaren Dinge, die da im Vordergrund stehen. Und dazu passt dann eben auch, dass wir eben Lieder singen, reden zueinander. Das ist auch interessant, dass das Logozentrische, was ich letztes Mal erklärt habe, also das Wortbezogene, dass wir, wenn wir Lieder singen, dass das Wort im Zentrum steht des Gesungenen, das steht auch hier nochmal, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Da haben wir wieder dieses Wort geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Auch da steht wieder, das Spielend ist eigentlich etwas, was man mit der Gitarre machen konnte. Ja? Aber jetzt steht das in der neuen Form des neuen Gottesdienstes, spielend in euren Herzen. Also da soll jede Saite anklingen in unserem Herzen. Da muss hier innen drin was passieren. Das war im Alten Testament natürlich im besten Fall auch so. Aber da stand der äußerliche Gottesdienst viel mehr im Zentrum. Gott wendete sich an äußerliche Dinge viel mehr als in dem neutestamentlichen Gottesdienst. Und dann haben wir auch noch die geistlichen Segnungen. Wir haben eben nicht mehr die irdischen Segnungen wie unter dem Bund mit Abraham, sondern es heißt hier, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und so haben wir auch ein geistliches Haus. Es wird die Rede sein von der Behausung Gottes im Geist. Ja, wir haben also nicht mehr das Haus aus Steinen, den Tempel, sondern wir haben die Behausung Gottes im Geist. Und dazu passt eben, und das habe ich soeben schon darauf hingewiesen, eben auch 1. Korinther 15, wo es heißt, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch von Himmel. Ich weiß nicht, wie der Geistleib aussehen wird, den wir mal bekommen werden. Ich weiß nur, er passt genau zu der Neuschöpfung, die wir gemacht worden sind, zu dem neuen Menschen, der eben ein geistliches Leben jetzt führt. Und diese Dinge, Geist und Fleisch, die stehen eben auch sehr stark im Gegensatz. Die könnt ihr dann auch gerne mal noch zu Hause nachlesen. Ich habe sehr viele Bibelstellen dazu auch noch mal rausgesucht, wo es eben immer wieder den Unterschied gibt. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nicht. Wandelt im Geist, damit wir die Werke des Fleisches, die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, diese sind einander entgegen. 1. Korinther 3, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch sprechen als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen. Also sie waren zu sehr noch in dieser alten Schöpfung verwurzelt, mit den alten Dingen. Und hier nochmal, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir euer Fleischliches ernten. Und dann die bekannte Stelle natürlich auch noch aus dem Galaterbrief, wo es von den Werken des Fleisches heißt, eben die zum Beispiel sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung und Götzendienst. Und wir haben das im letzten MBS ja gesehen, wie gerade diese Rockmusik in Bezug auf diese unzüchtigen Dinge eine gewaltige Rolle spielt. Was man sogar allgemein von Historikern, die die Rockmusik untersucht haben, die das auch entsprechend bestätigen. Also das sind die Werke des Fleisches und das steht im Gegensatz zu der Frucht des Geistes. Und da steht, habe ich besonders mal hier noch die Enthaltsamkeit mir unterstrichen, weil die Frucht des Geistes ist eben Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit. Und wir haben das auch beim letzten Mal gesehen, dass gerade diese Selbstbeherrschung, diese Besonnenheit, diese Nüchternheit, wo Gottes Wort uns 11-mal zu auffordert im Neuen Testament, dass sie gerade leidet darunter, wenn wir uns hochpushen mit christlicher oder mit überhaupt mit Rockmusik, wenn wir uns diesem Takt, diesem bestimmten Takt hingeben, dass wir da, ja, ich wiederhole das nochmal und hört euch das auch nochmal auf den Vorträgen an oder noch besser, hört euch das von Roger Libby an, ist Musik neutral und er hat noch einen zweiten Vortrag auf Sermon Online gestellt, der kann das noch besser erklären, auch von dem Griechischen her, dass gerade das Problem ist der Rockmusik, dass eben die Besonnenheit, die Selbstbeherrschung dort eben leidet, wenn man sich diesem Einfluss unterstellt. Also die Botschaft an dieser Stelle ist eben ganz klar die gewesen, dass wir uns klar werden darüber, an wen richtet sich, und da musst du mal ganz ehrlich sein. Da musst du zu dir ganz ehrlich sein und sagen, an wen richtet sich diese Musik? Richtet die sich jetzt wirklich, wenn ihr jetzt nur die Bibelstellen habt, ja, mit dem neuen Menschen und mit dem alten Menschen, mit den geistlichen und den fleischlichen Dingen, mit der alten Natur, mit der neuen Natur. Jetzt seid ehrlich und fragt euch selbst, wozu gehört denn diese lautstarke Rockmusik, wenn das in Gottesdiensten eingeführt wird? Ist das wirklich etwas, was der Neuschöpfung entspricht? Oder gehört das eigentlich zu der alten Schöpfung, die sich eben vornehmlich an das Fleisch gewendet hat? Und ich glaube, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das dann sehr schwierig sein wird. Also Fazit, es gibt eine völlig veränderte Situation. Es gibt einen neuen Menschen. Der neue Mensch funktioniert völlig anders. Alles ist geistlich, nichts materiell oder fleischlich. Und ich meine, wenn ihr das für euch privat meinetwegen hören wollt, ich kann es nicht ändern, ja, das müsst ihr vor dem Herrn entscheiden, aber ich möchte darum ringen, dass wir diese Dinge nicht einführen in die Gemeinde Gottes. Und ich möchte, und verzeiht mir, wenn es heute ein bisschen länger geworden ist, auch, ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen später angefangen, soeben, aber ich möchte diesen Punkt jetzt einfach auch mal abschließen und nicht nächste Mal dann an dem Punkt wieder ansetzen. Dieser neue Mensch, und das ist nämlich jetzt die natürliche Frage. Die natürliche Frage ist doch, der alte Mensch hatte seine Befähigungen von Gott, seine natürlichen Befähigungen von Gott geschenkt bekommen. Was ist denn jetzt, wenn einer Gaben gekriegt hat von Gott, die er von Natur aus hat? Das ist doch jetzt die Frage. Gott hat den alten Menschen beseitigt, der unter Adam steht, und jetzt, damit hat er den kompletten Menschen, weil er verdorben ist, weil er nicht wiederherstellbar war, hat Gott etwas völlig Neues gemacht. Und jetzt stellt sich doch die Frage, was machen wir denn mit den natürlichen Befähigungen? Und einer sagt, ich habe doch die Gabe, Musik zu machen, und ich habe die Gabe und ich habe die Gabe. Ja, dann fragen wir uns jetzt doch die Frage, und ihr müsst euch die Frage anhand des Wortes Gottes stellen, was sagt denn jetzt Gottes Wort dazu? Hat der neue Mensch auch Gaben? Und vor allen Dingen, welche Gaben hat er? Und gehören zu diesen neuen Menschen wirklich die Gaben des Musizierens? Das ist doch mal die Frage muss man sich doch dann mal stellen. Und ich war sehr überrascht, mir war das auch nicht klar, bevor ich mich damit beschäftigt habe, ich war sehr überrascht, dass wir tatsächlich drei markante Bibelstellen haben, wo etwas zu geistlichen Gaben, die zu dem neuen Menschen gehören, gesagt bekommen. Und ich möchte das hier mal sagen, was damit in Verbindung steht. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der vor uns verliehenen Gnade, es sei, und jetzt kommt es, Weissagung, so lasst uns weissagen. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Der ermahnt in der Ermahnung. Der lehrt in der Lehre. Der gibt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und dann kommt noch, seid inbrünstig im Gebet. Und dann lest mal zu Hause nach, was dann folgt. Dann geht es noch darum, dass diese Gnadengaben in einem Bereich durchgeführt werden, dass wir gastfreundlich sind, dass wir segnen, die euch verfolgen und fluchen, dass wir uns freuen mit den Freunden, dass wir weinen mit den Weinenden, dass wir gleichgesinnt sein sollen, nicht auf hohe Dinge achten sollen, dass wir uns zu den Niedrigen halten sollen und nicht klug sein sollen bei uns selbst. Also dieser ganze Katalog an geistlichen Gaben, Gnadengaben, die haben zum Beispiel, zumindest scheint hier die Musik keine große Rolle gespielt zu haben. Ich sage nicht, dass die Musik jetzt an sich schlecht ist und nicht gebraucht werden kann. Oder dass die Musik gar nicht im Gottesdienst keine Rolle spielen darf. Dass man nicht mal eine Gitarre oder was auch immer oder ein Klavier haben soll. Das sage ich alles nicht. Ja? Es geht hier nur darum, was steht denn mit dem neuen Menschen in Verbindung? Die Frage müssen wir uns stellen. Und dann gibt es in 1. Korinther 12 noch eine Bibelstelle, und da steht es sogar direkt dabei, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Und dann kommt eine ganze Reihe, was diese geistlichen Gaben sind. Das ist das Wort der Weisheit, das ist das Wort der Erkenntnis, das ist die Gnadengabe der Heilung, der Wunderwirkung, das ist die Weissagung, die damit in Verbindung steht, das Unterscheiden der Geister, Arten von Sprachen, Auslegung von Sprachen. Und dann heißt es, dies alles wirkt ein und derselbe Geist. Und dann endet dieses Kapitel mit, dass der Herr uns gegeben hat, Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Heilungen, Hilfestellungen, Regierungen und Sprachen. Auch hier scheint die Musik keine Rolle gespielt zu haben. Sie steht aber heute oft im Vordergrund. Das ist, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass die Musik an sich das jetzt das als das Hauptübel ausmachen, aber in bestimmten Kreisen steht mittlerweile die Musik in dem Fokus. Ich habe mir jetzt Dinge im Internet angehört, da geht man dazu über, man hat erstmal eine Worship-Zeit, ja, und dann geht das sofort über, man spielt noch weiter Klavier und das geht dann sofort in die Botschaft und solange man der noch so eine Einleitung macht, noch ein paar Witze macht, dann spielt noch einer Klavier. Also die Musik spielt eine unglaubliche Rolle in bestimmten Kreisen und wir werden uns dahin entwickeln. Wir haben Beispiele davon auch in der Nachbarschaft, wo man sich langsam aber sicher dahin entwickelt hat. Das ging nicht von heute auf morgen, aber wo man heute da ist, ja, ich möchte jetzt da keine Namen nennen, ich denke noch nichtmals dahin, wo du hingehst, Milli, ja, sondern ich habe da noch eine andere Gemeinde im Blick, ja, wo man gesehen hat, wo das hinführt. Und das ist kein Einzelfall. Und das finde ich halt an der Stelle doch bedenkenswert. Und die dritte Stelle ist dann eben, und er hat die einen gegeben als Apostel, die anderen als Propheten, als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Also alle Stellen, die ich da versucht habe rauszufinden, die haben, da spielt eben diese Musik nicht diese Rolle. Es hat nicht diesen Stellenwert, den wir oft dieser Musik beimessen. Und der Paulus sagt in 1. Korinther 14 dann noch, ich glaube, ich habe das auch noch geschrieben als Abschluss, strebt aber nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Also woran investieren wir unseren Eifer? Womit sind wir wirklich mit Eifer mit beschäftigt? Ich sage ja nicht, dass man nicht mal Musik machen kann unter Freunden, sondern ich möchte sagen, was gilt meinem ganzen Eifer? Und der Apostel Paulus sagt uns, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Und im Petrusbrief heißt es dann noch, je nachdem einer eine Gnadengabe empfangen hat, und jetzt wissen wir, was die Gnadengaben sind. Es ist eben nicht, wie manche dann sagen, ja, dass ich in der Zusammenkunft mit meiner Musik die Leute und die Herzen erfreuen kann. Ja, das ist nicht verkehrt, wenn ich auf eine Hochzeit eingeladen bin und da erfreut uns einer durch ein schönes Stück. Dann ist das doch nicht verkehrt, ja. Aber im Gottesdienst, wenn es um die Ausführung der Gnadengaben geht, dann finden wir diese Dinge nicht, ja. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. So, und jetzt bin ich soweit durch. Und wie gesagt, für mich, ich sage euch das ganz ehrlich, für mich ist so ein Vortrag, ich habe mich nicht darauf gefreut, auf diesen Vortrag, weil ich weiß, wie schwierig so etwas zu sagen, wie schwer sowas ist, rüberzubringen. Ich weiß, dass es oft nicht, dass es mir nicht immer gegeben ist, das in der richtigen, angemessenen Art und Weise zu tun, dass man auch vielleicht den einen oder anderen vor den Kopf stützt oder vielleicht auch verletzt. All das ist nicht mein Wunsch. Und ich möchte euch das nochmal sagen, ich habe es letzte Mal auch schon gesagt, mir fällt es deswegen so schwer, weil ich selber sehe, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um das irgendwie so zu beurteilen, wie ich es heute beurteile. Und ich möchte von meinem Herzen her Geduld haben mit jedem, der das jetzt nicht so sieht, wie ich das sehe. Aber ich möchte gerne, dass wir einander zuhören, dass wir zumindest das, was wir jetzt gehört haben, doch irgendwie in unseren Urteil mit einfließen lassen. Dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber beten, dass wir einfach damit vor den Herrn gehen. Es bringt nichts, Dinge wegzuschmeißen, weil der Stefan das gesagt hat. Das hat bei mir auch nicht funktioniert und das macht auch keinen Sinn. Sondern es muss zu einer Überzeugung werden. Und ich kann euch das heute nochmal auch bekennen von mir. Seitdem ich seit anderthalb Jahren oder zwei, ich weiß es nicht, mache ich jedes Mal im Auto die Musik aus. Weil ich, die Radiomusik aus. Weil ich merke, dass mir das immer noch gefällt. Und ich möchte aber nicht, dass dieser Takt mich weiterhin so beherrscht. Und seitdem ich das mache, singe ich die Lieder im Gottesdienst viel lieber. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass ich jetzt mich dieser Musik nicht mehr ausliefere. Ja? Aber ich habe für mich so das Gefühl, und ich freue mich darüber, dass ich die Lieder, die wir jetzt singen im Gottesdienst, viel lieber singe als früher. Und das möchte ich einfach auch mal zu bedenken geben, ob es nicht so ist, oder zumindest bei mir so war, dass ich mein Gehör lange Zeit eben mit Musik bedudelt habe, was mir wirklich auch eigentlich, dass mein Gehör quasi versaut wurde, wenn ich das mal sagen möchte, für diese atemrhythmische Musik, dass ich da überhaupt gar kein Empfinden hatte, dass ich das sogar abschreckend fand. Und lasst mich diesen letzten Gedanken auch noch sagen, ich müsste so viel sagen, weil ich höre schon auch bestimmte Gegenargumente und so weiter. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das, was wir immer singen in unserem Gottesdienst, dass das nicht mal überholungsbedürftig ist. Und dass wir dadurch auch gerade junge Leute oft abschrecken, weil es dort Texte sind, die keiner mehr versteht. Alles das, da bin ich völlig dabei, dass wir uns auch überlegen müssen, wie können wir in unserer Zeit heute Texte haben und Melodien haben, die sowohl die jüngere als auch die ältere Generation mit Freuden singen kann. Und dass wir uns darum bemühen, in diese Richtung weiter zu arbeiten, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollten nicht sagen, ja, wir haben das jetzt, konservieren das und bei uns ist alles das Beste. Nein, das ist ja gerade das Problem bei uns, dass viele lebendige Anbetung oft nicht mehr in unseren Kreisen wahrnehmen und deswegen zu solchen Konzerten gehen und Events gehen, weil sie das, was sie eigentlich suchen, nämlich das Gotteserlebnis, bei uns nicht mehr finden. Und das liegt natürlich manchmal daran, dass wir nicht geistlich sind, ja, aber es liegt auch mal daran, dass vielleicht die da als Versammlung zusammenkommen, eben auch in der Woche nicht geistlich leben. Und wir können nur lebendige Anbetung bringen, wenn wir auch leben in einem Geist der Anbetung. Wenn wir sagen, wir geben unser Leben hin, wenn wir das nicht nur am Sonntag sagen und singen, sondern wenn das in unserem Leben Wirklichkeit ist. Wenn wir uns in der Woche wirklich mit dem Herrn beschäftigen und dann sonntags hier hinkommen und dann wirklich mal was Frisches kommt und nicht die Konserve, die wir schon zum 5. Mal geöffnet haben. Auch eine Konserve ist mal ganz lecker. Ja, aber wenn du nur aus den Konserven isst, dann ist das nichts Frisches. Und diese Seite möchte ich auch bei aller Kritik an der Rockmusik und vor allen Dingen auch an der christlichen Rockmusik, möchte ich das doch immer wieder auch zur Ausgewogenheit sagen, dass wir uns nicht sonnen in etwas, wo es nichts zu sonnen gibt. Ja? Dass wir wirklich auch so überlegen, was bringen wir dem Herrn am Sonntag und ist das wirklich mit Freude und ehrlichem Herzen gesungen? Oder ist das alles nur so, dass wir dann da sitzen und oh, wir müssen jetzt noch wieder ein paar Lieder singen? Ja? Das ist auch nicht in Ordnung. Ja? Versuchen wir das Gleichgewicht da zu halten und da versuchen, einen guten Weg zu finden zwischen der älteren Generation und auch der jüngeren Generation. Das ist mein Wunsch und das liegt mir auf dem Herzen.
Vielleicht noch einen Gedanken, weil jetzt einige meinen, ja gut, aber diese Musik, du hast gesagt, die richtet sich an den alten Menschen. Wir haben atemrhythmische Musik, insbesondere aus der Periode des Barock und der Klassik, Kirchenmusik, die auch in dem, was man als Gottesdienst bezeichnet, da eingesetzt hat. Da hat man sehr kunstvolle Motetten, da hat man Requiems, da hat man Messen, sehr kunstvolle Musik. Und ich sage das auch ganz deutlich, diese Musik, auch teilweise mit Orchester oder Orgel,
ist genauso verkehrt.
Richtet sich auch an den alten Menschen. Ja. Das ist auch an den alten Menschen. Nur das Problem ist bei der Rockmusik, dass die Quelle dieser Musik ist okkult und die Wirkung ist letztendlich okkult. Und das wird diese letztendlich okkulte Wirkung wird verwechselt mit einem Gotteserlebnis. Es ist auch ein Gotteserlebnis, letztendlich ja. Ist es ein Gotteserlebnis, nur es ist der falsche Gott. Und das ist das Gefährliche an dieser Art der Musik.
Tja, so sieht das aus.
Aber vielleicht sind trotzdem noch irgendwelche Fragen da. Also das sollten wir jetzt nicht abbrechen, ohne dass ich jemanden wirklich der Leute fragen
muss. Ja. Dennis, sag deine Fragen.
Muss ich erst mal
die ganzen Fragen, oder was?